Das Gleiche in Grün Weekly am 20.02.2026. Moin Moritz, auf geht's mit einem Aufruf, denke ich.
Ein Aufruf. Wir beginnen mit einer kurzen Bitte in eigener Sache. Timo und ich machen diesen Podcast jetzt seit 3 Jahren und dieses wöchentliche Format nun immerhin schon in der 22. Ausgabe, was ich auch ganz schön wild finde. Und wir machen das ja quasi ehrenamtlich. Für uns und für euch, weil wir finden, dass es dieses Format braucht. Nachrichten, Studien, interessante Themen und Entwicklungen rund um Nachhaltigkeit und Logistik, kompakt zusammengefasst und, das finde ich wichtig und vielleicht auch wichtig zu erwähnen, werbefrei. Denn was wir hier erzählen und vorstellen, das haben wir ausgesucht, weil es einer von uns cool fand und niemals, weil jemand dafür Geld bezahlt hat. Und das wird auch so bleiben. Wir machen das hier zum guten Teil natürlich einfach auch, weil es Spaß macht und wir dabei selbst lernen. Wir freuen uns aber natürlich sehr über Rückmeldungen, die wir manchmal bekommen. Wir freuen uns auch sehr, wirklich sehr, über jeden und jede, die keine Rückmeldung geben, aber die einfach einschalten. Denn wir wissen sehr wohl, womit wir konkurrieren, nämlich mit eurem restlichen Leben. Und wir beide, ist jetzt auch nicht, dass uns eigentlich langweilig wäre. Wir wissen, jeder Stream ist eine bewusste Entscheidung für uns und gegen irgendwas anderes. Und das finden wir toll, danke dafür. Wir glauben aber, dass es noch eine ganze Menge mehr Menschen gibt, für die unsere ehrenamtliche Arbeit für Logistik und Nachhaltigkeit interessant wäre. Wir haben aber durchaus Schwierigkeiten, diese Menschen zu erreichen. LinkedIn funktioniert wirklich nur sehr begrenzt. Die Posts zu den neuen Folgen werden in der Regel nicht mal an diejenigen ausgespielt, die der Seite eigentlich folgen. YouTube, aber ohne Bild, das wollen wir demnächst mal ausprobieren. Aber da hören die Ideen dann auch schon auf. Timo hat das mit YouTube gerade zum ersten Mal gehört. Er guckt
ja,
ganz
verknallt. Das habe ich jetzt zum...
Also darum, wenn euch gefällt, was wir machen oder ihr es nützlich findet oder zumindest manchmal unterhaltsam, dann empfehlt diesen Podcast doch gern euren Kollegen, Freunden oder wem auch immer, der oder die mit unseren Inhalten vielleicht was anfangen könnte. So ein bisschen wie eine Telefonlawine damals bei den 3 Fragezeichen. Wenn jeder ein oder zwei anderen Bescheid gibt, dann kann da ordentlich was in Bewegung kommen. Und auch, weil das Thema Nachhaltigkeit es aktuell einfach schwer hat, im öffentlichen Diskurs stattzufinden, das sieht man ja wirklich je überall, fänden wir es richtig knorke, wenn uns mehr Menschen kennen würden. Ob sie dann zu regelmäßigen Hörern werden, das ist eine andere Frage, aber wir möchten es gern versuchen. Darum danke für jede Weiterempfehlung. Was hat Timo denn heute auf die Liste gepackt?
Ich habe eine Studie mitgebracht, und zwar die Studie, muss ich kurz vorlesen, einen langen Titel, Umwelt- und Klimaschutz in der Logistik, Potenziale umweltorientierter Logistikkonzepte zur Reduzierung der Emissionen des Güterverkehrs, oder die Studie ist abgekürzt mit PULG. Die PULG-Studie ist ein Forschungsprojekt, das im Auftrag des Umweltbundesamts durchgeführt wurde, um Wege für mehr Umwelt- und Klimaschutz in der Logistikbranche aufzuzeigen. Das Projekt wurde vom IFOI-Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg in Zusammenarbeit mit Partnern wie dem Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen, was auch die Projektleitung übernommen hatte, dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung und dem mir sehr vertrauten Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik hier in Dortmund bearbeitet. Die Studie ist bereits letztes Jahr im März erschienen und wurde von mindestens 12 Wissenschaftlern aus diesen Instituten begleitet. Wie so oft habe ich persönlich von dieser Studie nichts mitbekommen, aber dafür gibt es ja unser Weekly Podcast, und du hast gerade schon einen Aufruf gestartet. Ich möchte auch an der Stelle auch nochmal den Aufruf bekräftigen, falls ihr irgendwelche interessanten Themen und Studien habt, bitte gerne her damit. Denn so ist mir diese Studie auch zugetragen worden. Denn die liebe Carola Schulz und der Martin Schwemmer, der auch an dieser Studie beteiligt war, die haben mir diese Studie weitergeleitet, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Ich habe sie dann durchgearbeitet und heute möchte ich sie vorstellen. Aber nun zur Studie. Was untersuchte die Studie? Naja, sie hat untersucht, wie stark sich Treibhausgas- und Luftschadstoffemissionen im Güterverkehr durch nachhaltige Logistikkonzepte senken lassen und welche Maßnahmen dafür besonders wirksam sind. Vor allem im Hinblick, und das ist wichtig, auf das Fokusjahr 2030 bezogen, weil das relevant ist für die nationalen Klimaziele. Die Studie hat also auch eine Einordnung auf dem Zeitstrahl vorgenommen. Aber dazu komme ich gleich noch. Was war erstmal die Methodik? Nein, es war eine Kombination aus Literaturrecherche, das waren insgesamt knapp 200 Quellen, Unternehmensbefragungen und Modellrechnungen, dann eine Quantifizierung mit etablierten Verkehrs- und Emissionsmodellen, beispielsweise Travimo, und eine Betrachtung der gesamten Logistik wohlgemerkt. Aus ursprünglich 92 identifizierten Maßnahmen wurden dann 28 Maßnahmen ausgewählt und quantifiziert, gegliedert in 5 Haupthandlungsfelder. Diese sind einmal Prozessoptimierung, zum Beispiel Vermeidung von Leerfahrten, digitale Routenoptimierung, die Nachtlogistik. Dann zweitens technologische Effizienz, zum Beispiel aerodynamischere Lkw, längere Züge, effizientere Schiffe. Drittens Antriebskonzepte, ne, der Elektro-Lkw. Viertens Lagerei, also alles das, was im und um Warehouse-Kontext gemacht werden kann, zum Beispiel Wärmepumpen, Photovoltaik oder bessere Gebäudehüllen. Und letztens die Internalisierung externer Kosten, zum Beispiel die Anpassung der Lkw-Maut etc. Nun, die größten Klimaschutzpotenziale, die Top 4. Ich fange mal mit dem hinteren Platz an. Die vierte Maßnahme, die identifiziert worden ist mit dem größten Impact, war Wärmepumpen in Lagern halt einzusetzen. Ausgerechnet wurde innerhalb dieser Studie, dass bis zu 2,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr eingespart werden würden, bis 2030 wohlgemerkt. Die dritte Klimaschutzmaßnahme mit hohem Potenzial ist die Vermeidung von Leerfahrten im Lkw-Verkehr. Hier wurde eine Einsparung von bis zu 2,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr errechnet. Die zweite war dann Photovoltaik auf dem Dach bei den Logistikimmobilien, bis zu 3,9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Und die Top-Klimaschutzmaßnahme in der Logistik ist die Verlagerung von der Straße auf die Schiene, ausgerechnet mit 4,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Was fehlt denn hier an der Stelle, Moritz? Hast du eine Idee, was dir jetzt besonders fehlt?
Ich denke gerade noch über die Leerfahrten nach, aber Antriebsalternativen, Wasserstoff, Batterie, ja, elektrisch und so weiter.
Ganz genau, das fehlt an der Stelle, also nicht in der Studie, aber in den Top 4. Das hat auch einen Grund, das hatte ich gerade schon mal angeteasert mit 2030. Denn alternative Antriebskonzepte wie beispielsweise Elektro oder eben auch Wasserstoff haben langfristig natürlich ein riesengroßes Potenzial. Bis 2030 jedoch begrenzt aufgrund von Transformationen, langsamer Flottenwechsel, Strommix etc. Ausgerechnet sind hierbei 1,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Also wenngleich das allergrößte Potenzial überhaupt hat, auf der Zeitschiene bis 2030 eher weniger. Das ist eigentlich so eine Erkenntnis aus dieser Studie, was ich auch durchaus nachvollziehen kann.
Hätte ich es gedacht, bei Wärmepumpen dauert es auch eine Weile, aber scheinbar nicht.
Aber es ist auch ein bisschen wahrscheinlich einfach, ein E-LKW ist natürlich einfach zu kaufen, aber wenn du schon einen Diesel letztes Jahr gekauft hast, dann wird der natürlich ein paar Jahre halt laufen noch, bis du den ersetzen kannst. Bei einer Wärmepumpe bist du halt einfach vor der Investitionsentscheidung, ja oder nein. Eine Überraschung ist auch Stadtlogistik, letzte Meile. Maßnahmen wie Lastenräder oder eben auch die Nachtlogistik sind sehr wirksam gegen Lärm und Stickoxide, NOx, aber nur begrenzt relevant eben für eine CO2-Reduktion. Unter anderem auch aufgrund von Rebound-Effekten, denn Effizienzmaßnahmen können zu mehr Verkehr führen. Die Studie geht davon aus, dass 20-40% der theoretischen Einsparungen dadurch wieder verloren gehen. Eine Gesamteinschätzung: würden alle Maßnahmen sehr ambitioniert umgesetzt, könnten wir bis 2030 ca. 27 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen, was ungefähr 24% der Emissionen im Referenzszenario entspricht, sowie bis zu 81 Kilotonnen NOx. Das ist theoretisch, praktisch aber wegen Infrastruktur, Zeitbedarf und Unsicherheiten wahrscheinlich nur teilweise realistisch. Die zentralen Botschaften dieser Studie sind: Technik allein reicht nicht aus. Besonders wichtig sind natürlich Verkehrsverlagerung, bessere Auslastung, Digitalisierung und Kooperation und die politischen Rahmenbedingungen, Stichwort Infrastruktur und Regulierung. Nachhaltige Logistik braucht ein Zusammenspiel aus eben Unternehmen, Politik und Planung. Das ist meine Studie der Woche.
Zur Vermeidung von Leerfahrten, das ist ja ein Thema seit Erfindung des Pferdekarrens wahrscheinlich. Eine kleine Anekdote aus meiner Vorlesung. Ich zeige im Effizienzkapitel immer so einen Überblick über den Anteil von Leerfahrten in verschiedenen europäischen Ländern und dann fängt das so an bei Zypern zum Beispiel, wo im Grunde jede zweite Fahrt leer ist aus verschiedenen Gründen. Mhm. Wir diskutieren eben, woran es liegen kann und dann sind es im Mittel immer so 20-25% und dann gab es immer einen Ausreißer, das war Dänemark, 10%. Und ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, was die anders machen, ich muss das echt mal rausfinden. So. Dann hatte ich eines Tages Peter, den CEO von einer dänische Spedition in meiner Klasse und hat gesagt, so Peter, du musst jetzt erzählen, was macht die anders? Und er guckt die Daten und sagt, nee, das muss irgendwie anders gemessen werden, das ist Blödsinn. Ja, das ist schade, schade.
Moritz, du hast doch bestimmt auch was mitgebracht.
Sichi, Paper der Woche. A mega study of behavioral interventions to catalyze public, political and financial climate advocacy von Daniel Goldfeld. Von Daniel Goldwert und Kollegen. Ist eine riesige Studie, 40 Autoren ungefähr. Worum geht es in der Studie? Auch um Klimaschutz, aber sehr viel weiter rausgezoomt als bei dir eben. Klimaschutz scheitert ja nicht nur an Technologie oder an Geld, sondern sehr oft an was viel Grundsätzlicherem, denn Menschen handeln nicht. Sie wissen Bescheid, sie stimmen zu. Und trotzdem passiert wenig. Und genau an diesem Punkt setzt diese Studie an und sie ist in ihrer Dimension, muss man sagen, ziemlich außergewöhnlich. Denn über 31.000 Menschen in den USA haben an dieser sogenannten Mega-Study teilgenommen. Und das Besondere an dieser Studie ist, statt nur eine einzelne Klimabotschaft zu testen, wurden 17 verschiedene theoriegeleitete Kommunikationsansätze gleichzeitig untersucht und alle mit derselben Frage, welche Botschaften bringen Menschen tatsächlich dazu, öffentlich, politisch oder finanziell für Klimaschutz aktiv zu werden. Die Studie unterscheidet drei Formen von Engagement und untersucht, welche Botschaften dieses Engagement positiv beeinflussen. Und die Formen von Engagement sind erstens öffentliche Klimawirkung, also in der Klimagruppe beitreten, an Demos teilnehmen, Informationen teilen. Zweitens politische Einflussnahme, also Petitionen unterschreiben, Abgeordnete anschreiben, klimafreundliche Kandidaten unterstützen und so weiter. Und drittens finanzielles Engagement, Geld spenden oder zum Beispiel Geld von der Bank abziehen, die neue fossile Projekte finanzieren. So, welche Botschaften bringen Menschen nun also dazu, aktiv zu werden in diesen drei genannten Formen? Der klare Sieger ist kollektive Wirksamkeit. Am wirksamsten sind Botschaften, die kollektive Wirksamkeit betonen und positive Emotionen auslösen. Also nicht, die Lage ist dramatisch, wir müssen verzichten, sondern eher, gemeinsam können wir was bewegen und es fühlt sich gut an, Teil davon zu sein. Der zweite starke Ansatz arbeitet mit moralischen Werten, konkret so mit Intaktheit, Schutz und Heiligkeit der Natur und den amerikanischen Naturmonumenten. Ja, das ist eine US-Studie. Und dieser Frame war besonders effektiv, wenn es um echtes Geld ging, also Spenden oder Finanzentscheidungen. Und dieser moralische Zugang, der wirkt auch bei Republikanerinnen und Republikanern, also einem politischen Lager, das für klassische Klimakommunikation kaum mehr erreichbar ist. Das ist bemerkenswert, weil ja alle anderen Botschaften da einfach komplett verpuffen. Mindestens genauso lehrreich, was funktioniert, ist aber auch, was nicht funktioniert hat. Und die Liste ist lang. Co-Benefits, also Argumente wie so Klimaschutz schafft Jobs oder ist auch gut für die Gesundheit, hatten keinen messbaren Effekt oder kaum messbare Effekte. Schuldargumente, so nach dem Motto, wir haben historisch viel imitiert, wirkten überhaupt nicht. Und auch stark angstbasierte Narrative waren überraschend schwach, vor allem, wenn sie eben nicht mit konkreter Handlungsfähigkeit verbunden waren. Kurz gesagt, mehr Information allein bringt wenig und mehr Druck auch nicht. Was heißt das jetzt für Praxis und Politik? Die Autoren formulieren das ziemlich deutlich. Wenn wir Klimaschutz gesellschaftlich voranbringen wollen, müssen wir weg von der Individualisierung und hin zu kollektiven Handlungsangeboten. Also nicht, Timo Landner, du sollst weniger fliegen. Wobei, geht weniger, weiß ich gar nicht. Sondern
das geht nicht weniger, das kann ich jetzt nicht sagen.
Viele Menschen tun sich zusammen, um Regeln, Märkte, um Investitionen zu verändern. Und du, Timo Landner, kannst Teil davon sein. Und das ist, glaube ich, so die wichtigste Botschaft dieser Studie. Klimakommunikation muss weniger erklären, was ja ein bisschen überraschend ist für mich, und mehr ermächtigen. Warum habe ich die Studie mitgebracht? Ganz einfach, weil ich habe sie angeguckt und war ein bisschen erstaunt. Weil die Ergebnisse in Teilen nicht mit dem übereinstimmen, was ich getippt hätte. Und das betrifft vor allen Dingen zwei Punkte. Einmal Co-Benefits. Ich hätte gedacht, dass diese Narrative wie ist nebenbei auch gut für die Gesundheit oder spart dir halt auch Geld, deutlich mehr ziehen oder überhaupt ziehen. Ja, weil du das ja zum Beispiel bei den E-LKWs hörst oder siehst, ne? Wenn Leute sagen, klar, der ist umweltfreundlich, aber Alter, hast du mal gefahren oder hast du mal gerechnet, was es bedeutet, wenn du deinen Sprit selbst generieren kannst? So, das ist natürlich B2B und nicht B2C. Aber am Ende sind wir alle Menschen und diese Mechanismen, naja, sind vielleicht auch im Unternehmenskontext deutlich weniger rational, als man so meint, hätte ich zumindest gedacht. Und das Zweite, und es ist ja, ich habe am Anfang gesagt, wir machen das hier für uns ein Stück weit, weil man seine eigenen Vorurteile oder Befürchtungen so ein bisschen revidiert manchmal. Und das ist hier definitiv ein Punkt. Kollektive Wirksamkeit, dass es da so einen großen Effekt gibt, das hätte ich gar nicht bezweifelt, aber ich musste so an so Baumpflanzaktionen denken. Und die finde ich echt schwierig. Ich bin auch übermäßig kritisch oder sagen wir mal vorsichtig. Ich bin der Ansicht, da kommen in der Regel vor allem LinkedIn-taugliche Fotos raus und wenig Effekt, weil vielleicht hätte es einfach ein professioneller Förster machen sollen oder so. Aber was sicher so ist, die Leute, die das da gemacht haben, die gehen potenziell empowered nach Hause. Mhm. Und fokussieren Nachhaltigkeit vielleicht mehr als vorher, bewusst oder unbewusst. Und vielleicht bewegt das viel, viel mehr als die paar hundert kleinen Baumsetzlinge, die überstehen oder auch nicht. Das hat bei mir, das war so der Auslöser, wo ich gedacht habe, ja, fuck, vielleicht müssen wir da mal drüber nachdenken. Oder ich, ne? Und warum ich die Studie mitgebracht habe. Also spannende Studie ist Open Access, soll heißen, über den Link in den Shownotes kommt ihr dahin und könnt sie lesen. Das ist übrigens ein Kernauswahlkriterium für die Studien der Woche bei mir. Die müssen immer frei zugänglich sein. Falls es mal nicht so ist, dann habe ich einen Fehler gemacht. Dann meldet euch bei mir und ich sehe zu, dass ihr irgendwie Zugang bekommt. Schwarze Magie oder so, mir fällt da was ein.
Ich, kleiner Zusatz, ich habe vor weiß nicht, ein paar Monaten ein Buch gelesen, Erzählende Affen heißt das. Autoren weiß ich jetzt gerade nicht. Da habe ich etwas gelernt, was ich total spannend fand, was auch eine Problematik ist. Keine Lösung jetzt an der Stelle, sondern eine Problematik überhaupt von Klimapolitik und Klimaschutzmaßnahmen. Das ist alles Prävention und Prävention erzeugt keine Heldengeschichten. Und das ist eine gewisse Thematik, mit der man sich auseinandersetzen muss. Ne? Es wäre viel einfacher, etwas gegen Klimawandel, globale Erwärmung und so weiter zu tun, wenn der schon so dermaßen da ist, dass sprichwörtlich die Kacke am Dampfen ist, weil dann erzeugt genau die Situation Heldengeschichten. Wir sind aber gerade noch in der Prävention.
Sei kein Held, tu jetzt was. So, das war's für heute. Timo, kommt am Dienstag eigentlich eine neue Folge? Und wenn ja, worum geht's denn da?
Am Dienstag kommt eine neue Folge, auf die ich mich freue. Ich werde sie nicht live hören können, denn ich bin beschäftigt und das hat auch was mit unserer Folge zu tun, weil es geht um Retouren. Ich persönlich bin auf dem Retouren-Summit am nächsten Dienstag, wo auch unser Gast zugegen sein wird.
Als wenn du schon jemals eine Folge gehört hast, nachdem sie fertig produziert war. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Und bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.